Ich begrüße den Gast im Studio Urban Wiesigen, den Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Heilswissenschaft. Was bedeutet Heil im auch Gegensatz zu heilen in dem Sinne?
Also in dem Buch geht es um den medizinischen Fortschritt. Und da muss man eben genau nachfragen, was ich da untersuche. Es geht nicht um den Fortschritt an sich, also dass wir bessere Medikamente kriegen, dass wir jetzt eine Impfung haben. Gut, da freuen wir uns drüber und das wird auch wahrscheinlich so weitergehen. Was ich in dem Buch untersuche, ist die Geschichten, die wir daraus machen, was wir damit verbinden, was wir glauben, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und das ist eine der Thesen des Buches, dass wir da im Grunde eine Ersatzreligion schaffen. Und deswegen eben der Titel Heilswissenschaft, was ja eben auch nicht nur an Medizin, sondern auch an Religion anknüpft.
Also Sie vergleichen Medizin mit den Verheißungen der Religion, dass sie eben vielleicht einer realen Grundlage entbehren?
Naja, wenn man sich genau anschaut, was im Augenblick versprochen wäre. Also zum Beispiel Mark Zuckerberg sagt, die Generation meiner Kinder wird in einer Welt leben ohne Krankheit. Andere sagen, wir sind im Jahre 2054 unsterblich. Unser Bundesminister Spahn sagt, in 20 Jahren ist der Krebs besiegt. Herr Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien zum Europaparlament, sagt, in 5 bis 10 Jahren ist besiegt. Das heißt, das sind alles Erlösungsversprechungen. Es gibt Versprechungen, die sagen, die Vorgeschichte der Menschheit mit Krankheiten, die ist bald vorbei. Wir sind in einem anderen Stadium. Wir haben eine neue Schwelle errungen. Ja, und das klingt ja so ein bisschen wie die Verheißung des jüngsten Gerichts im frühen Christentum. Das sind doch ähnliche Versprechungen, die da gemacht werden.
Und so eine Erlösung bei aller Liebe, bei allem Glauben an den Fortschritt ist ja schon ein bisschen vermessen, oder, zu behaupten?
Naja, mich interessiert vor allen Dingen, dass wissenschaftlicher Fortschritt, der sehr praktisch ist, der bestimmte Medikamente, der bestimmte Technologien machen kann, angeblich, so sagen diese Geschichten, uns in ein neues Zeitalter bringen. Die Vorgeschichte der Menschheit ist bald zu Ende. Wenn man diese genau anguckt, diese Storys, dann sieht man auch, wir feiern quasi Advent. Der Heiland ist kurz vor der Geburt. Und dass man diese Geschichten, auch diese alten religiösen Motive, jetzt mit neuer Technologie verbindet, das ist das Thema des Buches.
Wie erklären Sie sich das? Was glauben Sie, was ist die Grundlage dieser, wenn das jetzt auch so vermehrt auftritt?
Dafür gibt es viele Gründe, aber wir sehen es ja auch in der Corona-Pandemie. Das Buch ist übrigens vor der Corona-Pandemie geschrieben worden, aber ich finde, viele Sachen bestätigen sich. Bestimmte Institutionen haben ihre Glaubwürdigkeit verloren oder ist deutlich geringer geworden, nämlich die Kirchen. Wir haben ja eine deutliche Entkirchlichung in der Gesellschaft. Aber das Bedürfnis nach Erlösung, nach Heil, das Bedürfnis, in einen anderen Zustand zu kommen, wo wir nicht mehr krank werden können, wo wir vielleicht, wie einer verspricht, 1000 Jahre alt werden, und zwar alsbald. Das bleibt ja. Das heißt, die religiösen Bedürfnisse, die Frage nach Sinnstiftung, die Frage, wie können wir Tod, Krankheit, wie können wir dem begegnen, die bleiben ja bestehen. Und ich glaube, einer der Gründe ist tatsächlich, dass es einen Schwund gibt bei traditionellen Institutionen und dass die Wissenschaft einspringt. Nur wenn sie das tut, dann macht sie was Wissenschaft eigentlich nicht machen darf. Denn das ist eigentlich jenseits ihrer Kompetenz. Wissenschaft kann die Welt gut beschreiben, kann uns fantastische Technologien produzieren, zum Beispiel ein Radio, ein Mikrofon, ein Handy, was weiß ich. Aber was der Sinn des Lebens ist und wie wir mit den Gegebenheiten unseres Lebens wie Sterblichkeit und Kränklichkeit umgehen sollen, das kann Wissenschaft nicht beantworten.
Die Lösung für alles, viel hängt damit auch der Technikglaube auch zusammen, also die Technik bringt Erlösung und nur verbessert die Menschheit. Das ist ja so die Lesart oder das Narrativ, was vom Silicon Valley auch oft ausgeht.
Ja, ja.
Und das wirkt auch auf andere Bereiche der Wissenschaft dann sich aus, oder? Oder wie sehen Sie das, gerade in den Einfluss der Technik auch?
Ja, also es wirkt sich auf die Wissenschaft aus. Silicon Valley ist tatsächlich der Ort, wo das Ganze stattfindet und wo ein Großteil der Geschichten, dass die Vorgeschichte der Menschheit jetzt bald zu Ende ist, dass der Fortschritt geradezu zwanghaft ist. Das muss so gehen, das ist wie eine Schiene und nur die Klugen springen auf den Zug und nur die Schlimmen, die zweifeln dann dran. Zweifelt nicht mehr, seid gläubig in den Fortschritt. Das kommt aus dem Silicon Valley. Aber das kann man tatsächlich auch in der deutschen Politik sehen. Also gerade Politiker nehmen gerne so Versprechungen auf, dass sie sagen, in 10, 20 Jahren ist das besiegt. Ja, ist die Krankheit Krebs besiegt. Allein schon diese Terminologie, wo man doch weiß, wenn man mal in die Geschichte des Krebses guckt, dass das schon versprochen wurde 1976 zum 200. Geburtstag der Amerikaner. Da hat man schon ganz klar gesagt, zum 200. Geburtstag unserer Nation muss Krebs besiegt sein. Und das kann man immer wieder sehen, also diese Versprechung, dass Krebs jetzt in Kürze besiegt ist, das kann man seit 50 Jahren andauernd hören. Und unsere Politiker, und auch nicht nur die Politiker, auch einige Wissenschaftler erzählen das munter weiter und versprechen, wir sind kurz vor einer ganz neuen Epoche der Menschheit.
Ist das nicht einfach auch eine Art von Lüge?
Ach, es sind ja Projektionen auf die Zukunft. Und wie die Zukunft sein wird, wissen wir ja nicht so ganz genau. Ich würde da nicht von Lüge sprechen. Ich würde einerseits sagen, dass viele dieser Prognosen unseriös sind. Also die Grundhaltung der Wissenschaft ist Skepsis, Kritik, Hinterfragen. Und was dort an Prognosen gesagt wird, dass wir bald 1000 Jahre alt werden, dass der Krebs in Kürze besiegt sein wird, das halte ich für unseriös. Ob es nur eine Lüge ist, wissen wir in 10, 20 Jahren. Das ist ja das Wesen von Prognosen. Man weiß erst dann, wenn es soweit ist, ob die Prognose richtig war oder nicht. Nein, es ist unseriös, unkritisch und eben geht auch auf Bereiche, die eigentlich die Wissenschaft nicht beackern soll, wo sie eigentlich nichts zu sagen kann, bei aller Hochschätzung der Wissenschaft, nämlich die existenziellen Dinge des Menschen wie Tod, Sterblichkeit, Kränklichkeit.
Aber solche Prognosen, die unseriös sind, wie Sie sagen, vielleicht auch unrealistisch, und wenn die dann sich als falsch rausstellen, tun die nicht auch wieder auch das Vertrauen in die Wissenschaft auf eine Art zerstören, erschüttern?
Nein, erstaunlicherweise nicht. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Wenn man mal genau guckt, wie oft versprochen wurde, dass die Menschheit den Krebs besiegt, dass niemand mehr an Krebs stirbt. Und die Zahlen steigen auch jetzt noch. Weltweit steigen die Zahlen auch jetzt noch. Bei uns gehen sie etwas runter, weltweit steigen sie. Wenn man das sieht, wie das seit 50 Jahren andauernd versprochen wird, aber die weltweiten Zahlen steigen, dann müsste man genau das denken. Ja, das ist doch unseriös. Und das müsste doch das Vertrauen in die Krebsforschung reduzieren. Tut's nicht. Warum? Ich glaube, man hört's gerne. Weil eben die Versprechungen, zum Beispiel des Christentums, wir stehen kurz vor dem jüngsten Gericht und dann wird die Vorgeschichte der Menschheit abgeschlossen sein. Und dann wird es besser. Und die Guten kommen ins Paradies, in einen Himmel. Diese Geschichten hört man nicht mehr. Sie werden auch nicht mehr von vielen Leuten geglaubt. Und deswegen hat man, glaube ich, ein offenes Ohr, wenn ähnliche Geschichten von der Wissenschaft präsentiert werden. Und es zerstört nicht das Vertrauen in die Wissenschaft.
Was soll das eigentlich dann Gutes sein, wenn das die Geschichte, die Vorgeschichte der Menschheit weg wäre oder so? Warum wollen sich Menschen davon entkoppeln? Warum? Das wirkt doch alles noch weiter auf uns.
Naja, es ist ja verständlich, wenn man sagen könnte, wir haben keine Krankheiten mehr, wir haben keinen Schmerz mehr, wir sterben nicht mehr an Krebs. So, das kann man ja nachvollziehen, das ist ja nachvollziehbar. Nur, wenn man guckt, wie oft das versprochen wurde, wenn man guckt, wie viel Prozent der Versprechungen tatsächlich dann realisiert wurden, darüber gibt es gute wissenschaftliche Untersuchungen, dann geht es mir vor allen Dingen darum, dass diese Geschichte immer wieder aufgekocht wird und dass sie immer wieder erzählt wird und dass sie immer wieder geglaubt wird. Schauen wir es jetzt an bei Corona. Da haben wir eine ganz interessante Situation, dass wir einerseits nur Maßnahmen haben aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Mittelalter, um die Pandemie zu strecken, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Also Separationen, Restaurants schließen und so weiter und so fort, Quarantäne. Quarantäne kommt aus dem Mittelalter. So. Und gleichzeitig machen wir etwas, was es sonst sehr, sehr selten gab in der Geschichte der Menschheit. Wir beschleunigen die Wissenschaft so massiv, dass wir ein Mittel dagegen haben. Nämlich die Impfung. So, und jetzt ganz ehrlich, das ist toll. Und da freue ich mich drauf. Und ich bin derjenige, der sich, sobald er dran ist, gerne impfen lässt. Nur, wenn man sich immer schaut, welche Verknüpfungen mit der Impfung verbunden sind, das ist dann die Lösung, die Erlösung von dem Problem. Dann würde ich sagen, das ist auch unrealistisch. Das ist auch überzogen. Wir müssen damit leben, bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die viel Kontakt mit der Natur haben und die zudem bei jeder Gelegenheit quer über den Planeten reisen, also globalen Verkehr haben, dass wir immer wieder mit neuen Mikroorganismen konfrontiert sein werden. Und wenn man sich dann anschaut, was in die Impfung reinprojiziert wird, welche Geschichten damit verbunden sind, dann würde ich auch sagen, das ist überzogen. So sinnvoll die ist, so hilfreich die ist, aber eine Erlösung von dem Problem, das 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben mit Mikroorganismen, mit Viren, mit Bakterien, mit anderen Epidemien, ich sage nur Ebola oder Vogelgrippe-Epidemie, was weiß ich, das wird ja nicht erlöst. Damit muss die Menschheit leben.
Ist es dann ein Problem der Kommunikation vor allem auch?
Ja, also es ist ein Problem der Kommunikation, aber auf verschiedenen Ebenen. Erstens, die Wissenschaftler versprechen schon innerhalb der Wissenschaft häufig sehr viel, um nicht zu sagen zu viel. Und natürlich, wenn Sie Journalist oder Journalistin sind und Sie haben 10 Studien und 9 Studien sagen, ja, da kommt nichts mehr rum. Und die 10. Studie sagt, das ist die Erlösung. Also damit können wir jetzt endlich den Krebs besiegen. Und es ist klar, Sie berichten über die 10. Studie. Und natürlich werden Sie nicht irgendwelche Haken und Vorsichtsmaßnahmen, die da beschrieben werden in der Studie, berichten, sondern Sie werden natürlich sagen, endlich, wir haben jetzt ein Mittel gegen Krebs. Also diese Auswahl, diese Selektion auf diese Erlösungsgeschichten findet auf verschiedenen Ebenen statt.
Es fehlt an Kritik dann so auch, an Selbstkritik innerhalb der Wissenschaft?
Ja, also das ist einer der Hauptvorwürfe, die ich der Wissenschaft mache. Wissenschaft, bleibt bei deinen Leisten und vor allen Dingen bleibt bei deinen Prinzipien. Und die Prinzipien der Wissenschaft sind Kritik, Skepsis, Hinterfragen. Wissenschaft soll Wissen schaffen und zwar nicht irgendwelches, sondern das Beste, das Verlässliche, das Geprüfte. Und wenn man sich dann anschaut, was einerseits von Wissenschaftlern, aber eben auch von denjenigen, die damit zu tun haben, zum Beispiel eben den Medien, aber auch den Politikern und Politikerinnen verbunden wird, da muss man sagen, es ist eigentlich selbst widersprüchlich. Eigentlich dürfte Wissenschaft so etwas nicht sagen und auch nicht so verkaufen.
Und wer kann dagegen steuern?
Naja, zum Beispiel die Wissenschaft, die darüber reflektiert. Wenn es darum geht, wissenschaftlich über Wissenschaft zu arbeiten, hat die Wissenschaft ja nichts anderes als die Wissenschaft. Also es gibt ja jetzt keine andere Institution. Nein, kritische Wissenschaft. Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie oder eben jemand vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, der das aufgreift und darüber schreibt.
Und das muss dann halt gehört werden und auch in die einzelnen Bereiche halt auch irgendwie reinkommen. Sie haben ja jetzt quasi fachliche Autorität, aber keine Handlungsanweisung.
Nein, das ist auch nicht so. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie die Wissenschaft oder ein medizinhistorisches Institut ist ja kein Verfassungsorgan. So, ich kann eine Meinung, ich kann einen Diskurs beitragen, ich kann eine Meinung sagen. Letztlich müssen die Forschungsförderer entscheiden, weiterhin. Letztlich muss die Regierung entscheiden, wie viel Geld geben wir in die Wissenschaft, wohin geben wir es. Allerdings, jeder sollte sich auch fragen, was er denn an Versprechungen in den Raum setzt und ob das gerechtfertigt ist.
Hat es auch damit zu tun, dass sich so Wissenschaftler manchmal als Popstar so ein bisschen auch sehen?
Ja, da gibt es meiner Meinung nach zwei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist in der Tat der, dass wir, wie wir es jetzt gerade bei Corona deutlich sehen, dass wir Stars haben. Ne, auf einmal, es sind ja keine Pfarrer mehr in den Talkshows, sondern es sind ja Wissenschaftler. Ne, und an die werden die Frage gestellt. Und an die wird die Erlösung herangetragen. Seit sagen Sie uns so endlich mal, was wir tun sollen, was ist hier das Richtige. Und bitteschön, macht schnell die Impfung, damit wir das Problem gelöst haben, dass wir erlöst sind. Das ist eins. Ein anderer Aspekt liegt in der Biografie von Wissenschaftlern begründet. Sie müssen sich vorstellen, Wissenschaft bedeutet, dass man immer überholt wird. Wissenschaft wächst und wächst. Und eine Zeit lang kann man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein gewisses Wissen dazu beitragen, aber das wird schnell überholt. Und dann gibt es Neues und man veraltet ganz schnell. Und diese Frage gibt es schon seit Langem. Schon Max Weber hat die mal gefragt, ja, warum macht man das eigentlich, wenn man weiß, dass man als Wissenschaftler eigentlich dazu beiträgt, dass man schnell überholt wird? Und eine Antwort darauf ist die, glaube ich jedenfalls zu sehen, dass die Wissenschaftler versuchen, ihre Lebenszeit, ihre Biografie mit dieser Schwelle der Menschheit zu synchronisieren. Ein ganz konkretes Beispiel. Der Chef von Apple, Steve Jobs, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Und er hat sich damals sequenzieren lassen, was sehr, sehr teuer war, aber Geld hatte der genug. Und hat dann Folgendes gesagt, und das ist ein ganz interessanter Satz. Entweder bin ich einer der Letzten, die an diesem Krebs sterben, oder einer der Ersten, die davon geheilt werden. So, das heißt, er hat gesagt, ich bin Technikfreak. Ich habe die Technik wunderbar vorangetrieben und ein tolles Unternehmen gemacht. Ich habe die Menschheit verändert. Und es führt dazu, meine Anstrengung, dass ich genau an dieser Schwelle der Menschheit bin. Entweder bin ich einer der Letzten, die noch dran sterben, oder einer der Ersten, die geheilt werden. Das heißt, hier hat er versucht, seine Biografie, seine Lebenszeit mit einer Stufe der Weltzeit zu synchronisieren. Das läuft jetzt zusammen. Das ist auch ein altes religiöses Motiv. Man kann das sehen beim frühen Christentum, dass die ersten Christen glaubten ja tatsächlich, noch zu unserer Lebenszeit wird der Heiland wiederkommen. Und dann kommt das jüngste Gericht zu unserer Lebenszeit. Und dann ist die Vorgeschichte der Menschheit abgeschlossen. Und diese Synchronisierung von Lebenszeit und Weltzeit kann man auch jetzt bei den Wissenschaftlern sehen. Und man kann es verstehen, denn sonst arbeitet man sein Leben lang und ist schwuppdiwupp schnell überholt. Und der Nachwuchs ist besser als man selbst. Und das war's.
Also diese Schwelle, dass man quasi über sich unsterblich macht auch auf eine Art und ein neues Zeitalter einleitet. Aber einen anderen Punkt, den Sie auch erwähnt haben, ist dieser knallharte Wettbewerb. Ja, auch, ne? Der ja auch zu solchen vielleicht unseriösen Sachen verleitet.
Ja. Ja, also das wissen wir, das ist ein Hype. Wir wissen ja auch in Silicon Valley, dass da auch vieles nicht funktioniert. Wir wissen ja auch, dass es da einen Riesenbetrug gab, also eine Riesenfirma, Milliardenwert, die nur auf Lügen aufgebaut war und aber sehr, sehr viele Drittmittelgeber gefunden hat. Ja, das ist ein Hype. Da sind Vorstellungen im Gange, die sehr, sehr viel Kapital freisetzen. Aber ich glaube, es ist nicht nur eben der Markt und nicht nur das Geld. Auch, das braucht man dafür heutzutage, wenn man neue Technologien machen will. Es ist auch die Erlösungsversprechung. Wir schaffen es vielleicht, dass unser Leben erstens mit einer Schwelle der Menschheit synchronisiert wird und wir auch noch dazu beitragen. Was übrigens dazu führt, dass man ständig arbeitet. Die Leute im Silicon Valley, die haben ja alle 80-90-Stunden-Woche, sind ganz happy damit, keiner beklagt sich darüber, machen das alles freiwillig, könnten mit viel, viel weniger Geld leben. Schwimmen im Geld und arbeiten ständig. Warum machen die das? Muss man sich mal fragen. Warum? Und ich glaube, einer der Gründe ist tatsächlich, dass sie sagen, wir müssen jetzt schnell die Technik vorantreiben, sodass ich noch zu Lebzeiten die neue Schwelle der Menschheit miterlebe und erstens dazu beigetragen habe, ich werde unsterblich. Ja, Mark Zuckerberg investiert massiv in die Medizin. Er ist derjenige, der schafft, dass unsere Kinder nicht mehr an Krankheiten leiden werden. Ein hoch ehrenhaftes Motiv. Und er arbeitet ständig daran, dass er irgendwie davon noch was mitkriegt.
Diese Verbindung ist ja auch nicht selbstverständlich, dass diese Tech-Giganten in der Medizin sich austoben,
ja,
oder?
Ja.
Woher kommt das eigentlich?
Man hofft auf eine Konvergenz von mehreren Technologien. Das eine ist Big Data, künstliche Intelligenz, und das andere ist die Molekularisierung der Medizin, insbesondere die Genetisierung, dass wir versuchen, alles auf der genetischen Ebene zu erkennen, auf der molekularen Ebene zu erkennen, und das Ganze dann eben kombiniert mit künstlicher Intelligenz, mit Riesendaten Mengen aufarbeiten. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Silicon Valley darauf steigt, weil die sind ja nun mal Experten im Umgang mit Daten. Also dahinter steckt eine Konvergenzfantasie. Aus diesen Technologien wird sich völlig Neues ergeben. Ja, die Erlösung der Menschheit.
Und treten ja ganz viele ethische Fragen ja auch wieder auf den Plan, oder?
Ja.
Weil gerade sensible Patientendaten, die dann da von den kommerziellen Tech-Giganten hier verarbeitet werden, kann ganz viel mit Missbrauch auch doch entstehen.
Also da gibt es mehrere große ethische Probleme, zum Beispiel der Datenschutz, gar keine Frage, kann man den noch gewährleisten bei dieser unglaublich großen Datenmenge, die erhoben wird und verarbeitet wird. Aber was vor allen Dingen meiner Meinung nach ein ethisches Problem ist, ist die Frage, wer hat denn eigentlich hier noch das Sagen, die Maschine oder der Mensch? Es gibt ja mittlerweile erste Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Medizin, auch hilfreich. Und ich will da überhaupt nichts gegen sagen. Die Frage ist nur, wer entscheidet darüber? Und künstliche Intelligenz kann gute Prognosen machen, kann sagen, das wird so und so sein, kann sagen, das Medikament ist besser als das. Aber ob ich das Medikament gebe, ob ich behandle oder nicht, das ist immer noch etwas, was die Menschen machen sollen. Und zwar in Kontakt mit dem Patienten. Ja, das ist immer noch, was zwei Menschen untereinander aushalten, handeln. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass der Mensch sich im Grunde selbst entmündigt durch Maschinen, die er gebaut hat.
Das andere, was Sie erwähnt haben, ist diese molekulare Frage, die genetischen Eingriffe. Da sind ja auch viele ethischen Fragen zu stellen. Jetzt hier bei dem mRNA-Impfstoff wurde ja auch schon oft angezweifelt, ist das jetzt ein Eingriff in meine Gene? Da konnte man es, glaube ich, noch erfolgreich verneinen. Aber ja. Wann ist die Schwelle gekommen, wo der Eingriff vielleicht doch mal kommt?
Ja, das wird ja groß diskutiert. Durch die sogenannte CRISPR-Cas-Methode haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ziemlich einfach in das menschliche Genom einzugreifen. Solange das zu einer Behandlung geschieht, einer Erkrankung mit guten Erfolgen, würde ich sagen, kann man das machen. Hochspannend und sehr kontrovers wird es, wenn es darum geht, dass wir die Keimbahn verändern, also dass wir etwas am Menschen verändern durch Technologie, was diese Menschen dann auf ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben. Ob das nun zulässig ist und wie man so etwas überhaupt erforschen kann, weil ja keiner weiß, was das dann in der dritten Generation für diese Menschen bedeutet, das ist einer der ganz, ganz heiklen Themen, die in der Medizinethik derzeit diskutiert wird.
Gibt es da schon eine Tendenz oder aktuelle Regelung ist es nicht erlaubt?
Also es gibt alle Nasen lang ein Moratorium. Und das ist ganz interessant, die ändern sich alle Jahre. Die Tendenz geht zunehmend dahin zu sagen, es gibt keine kategorischen Argumente dagegen. Wenn wir das wirklich sicher schaffen, aber das ist die Frage, aber wenn wir das wirklich hinkriegen, dass das safe ist für die Beteiligten, dann kann es geboten sein oder zumindest erlaubt sein, auch einen Eingriff in die Keimbahn zu machen. Die Frage ist nur, wie kriegt man das sicher hin? Woher weiß man, dass das sicher ist? Aber die Tendenz geht dahin, sich doch mehr damit zu beschäftigen und zu sagen, es gibt keine kategorischen Argumente, aber natürlich müssen wir die Sicherheitsargumente beachten.
Moratorien und eben Wissenschaft kritisiert Wissenschaft ist auch ein Thema jetzt gerade eben in der auch bei den Corona-Maßnahmen und auch bei medizinischer Behandlung. Inwiefern ist dann die Auswahl der beteiligten Wissenschaftler da auch von Bedeutung? Wenn nur Virologen am Tisch sitzen, kommen ganz andere Ergebnisse raus, wie wenn noch eben Soziologen, Psychologen mit dabei sind. Wer trifft diese Auswahl und wie kommt man da zu einem guten Verhältnis?
Seien wir ehrlich, in der Corona-Krise geschieht das auf Zurufen und auf durch Auswahl in Talkshows. Also man hat ja manchmal den Eindruck, die Talkshows sind die Ersatzparlamente geworden in der Corona-Krise. Gut, Krisen sind immer Situationen, in denen die Exekutive das Sagen hat und die Parlamente weniger zu Wort kommen, was nicht unbedenklich ist. Nein, die Zeit ist so schnell. Also wir wissen, dass die Beiräte, die es ja in allen Landesministerien gibt und auch bei der Bundesregierung gibt, dass die werden auf Zuruf. Ja, man weiß, dass Herr Drosten hat darüber gearbeitet. Ja, Herr Drosten, kommen Sie mal. Es gibt kaum offizielle, transparente Auswahlentscheidungen oder Prozeduralien. Wenn man an die Leopoldina denkt, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die hat ja 7 Stellungnahmen gemacht zu Corona. Und da hat sie die Leute auch auf Zuruf. So, wer hat sich damit beschäftigt? Wir gucken mal und dann bitte machen wir das. Normalerweise wird eine solche Kommission ja vom Vorstand eingerichtet und dann gibt es Vorschläge und der Vorstand sagt, die und die Personen kommen rein. Die Zeit haben wir nicht mehr. Das geht nicht. Und deswegen muss man sagen, da ist viel Zufall dabei, wer da im Augenblick von der Politik gehört wird und wer nicht.
Also wer am lautesten schreit, der wird gehört?
So nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das muss nicht so sein. Nein, ich meine, es ist natürlich auch, die Gefahr ist natürlich auch da, dass sich die Politik diejenigen aussucht, die das sagen, was sie auch gerne hört. Und natürlich weiß die Politik, bestimmte Entscheidungen sind unliebsam. Ja, also uns steht das ja alles Wasser bis hierhin. Wir haben ja alle keine Lust mehr auf diese Lockdowns. Jetzt weiß die Politik, ja, wir müssen die verlängern. Und da hört sie natürlich gerne auf Wissenschaftler, die ihr sagen, ihr müsst das verlängern. Sodass die Politik dann sagen kann, ja, die Wissenschaftler haben uns das mit sehr, sehr starken Argumenten nahegelegt und wir machen das, weil es die Wissenschaft empfohlen hat. Das ist nicht ganz legitim, denn letztlich muss die Politik die Verantwortung für ihre Entscheidungen treffen, aber es ist sehr verständlich.
Sie sind ja selber auch Mitglied bei der Leopoldina. Wie haben Sie die Diskussion da erlebt?
Naja, in der Leopoldina ist dann, nachdem es diese Stellungnahmen gab und da einige Sätze drin waren, über die man wissenschaftstheoretisch doch geteilter Meinung sein kann, eine Diskussion ausgebrochen. Kann Wissenschaft eigentlich wirklich so konkret der Politik empfehlen, was sie tun soll? Also kann die Wissenschaft sagen, ihr sollt das tun? Oder muss man da nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Dass man sagt, Wissenschaft schafft Wissen, das ist gut so. Das beste Wissen, was wir haben, gar keine Frage. Aber ob wir so handeln sollen, ist ja in der Regel eine Abwägung zwischen Zahl der Todesfälle, Freiheitsrechte, wirtschaftlichen Interessen, das ist ja immer eine Abwägung. Und diese Abwägung kann Wissenschaft mit ihrer Methodik von Haus aus ja gar nicht vornehmen. Und das muss man eben unterscheiden. Also man muss eigentlich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Wissenschaft macht gutes Wissen, aber die eigentliche Verantwortung für die politischen Entscheidungen liegen bei den Verfassungsorganen. Um es nochmal zu sagen, die Wissenschaft ist kein Verfassungsorgan.
Aber gibt es nicht nochmal, ne, es gibt ja Sozialwissenschaftler, die eben auch ne, andere Dinge untersuchen als jetzt nur die ja, medizinischen Folgen ja, sozusagen. Ja, ja. Sind die ausreichend gehört worden?
Naja, das ist ein ganz interessantes Problem. Am Anfang hat man die Leute gefragt, die genau wussten, wie das Genom aussieht, wie die Spikes auf diesem Virus aussieht. Also die sich so mit der molekularen Ebene gut auskannten. Und dann hat man die gefragt, sollen wir die Kitas schließen oder die Schulen schließen? Und da mussten die ja eigentlich, und die Ehrlichen haben auch gesagt, ja, das können wir euch auch nicht sagen. Ja. Und dann hat man in der Tat eben auch Pädagogen gefragt oder eben Sozialepidemiologen. Aber wenn die ehrlich waren, haben die auch gesagt, das können wir euch so ganz genau auch nicht sagen, weil es gibt keine Studie, wie sich Covid-19 bei Lüften oder Nicht-Lüften im Grenzenraum verbreitet oder nicht. Die gibt es nicht, weil das ist so dramatisch schnell, es kommt so schnell. Ja, da hat man dann auch andere Wissenschaftsgruppen gefragt. Das ist auch richtig so. Aber in all den Bereichen muss man ja sagen, dass die Wissenschaft sehr wichtig ist. Sie kann entscheidendes Wissen zu den politischen Entscheidungen beitragen. Bitte nicht falsch verstehen. Das Schlimmste war Donald Trump, der einfach gesagt hat, ich höre gar nicht hin, was die Wissenschaftler sagen. Das ist absolut falsch. Aber eins zu eins kann die Wissenschaft auch nicht sagen, wie politisch entschieden werden soll. Das ist dann weiterhin eine politische Entscheidung.
Sie haben es vorhin auch gesagt, es wurden alle Kräfte gebündelt, ne? Also unglaublich schnelle Impfstoffentwicklung auch, ne? Auf allen Fronten. Da gab es ja jetzt auch Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt trifft es mal hier den reichen Westen, da ist es möglich, wenn sowas in Afrika oder Lateinamerika passiert, da wird kein Aufwand betrieben sozusagen. Wie sehen Sie diese ethische Frage sozusagen auch der Wissenschaft und der Forschung vor allem?
Berechtigt. Also machen wir uns nichts vor, wenn Covid-19 in Afrika geblieben wäre, hätte der Westen kaum was dagegen getan. Hat ja bei Ebola auch nicht so viel getan. Wenn Ebola zu uns gekommen wäre, wäre das ganz anders gewesen. Nein, die Welt ist, was den Wohlstand angeht, höchst ungerecht. Der Wohlstand ist im höchsten Maße ungerecht verteilt. Das sieht man jetzt auch. Es ist so viel über Covid geredet worden und so viel gemacht worden, weil es die erste Welt betroffen hat. Wäre das auf die dritte Welt begrenzt geblieben, gehe ich davon aus, hätte man viel weniger gemacht. Und schauen wir es uns jetzt an mit dem Impfstoff. Der geht dahin, wo Geld geboten wird. Ja, in Afrika gibt es meines Wissens 3 Länder, die überhaupt anfangen zu impfen, und zwar in ganz anderen Dosen, als wir es haben. Und wir klagen ja auch schon. Also die Grundungerechtigkeit der Welt, die wirklich ja, bis ins obszöne, ungerechte Verteilung von Wohlstand, sieht man hier bei Covid-19 ganz deutlich und hat sich nicht geändert. Im Gegenteil, es scheint ja sogar zu sein, dass die Kluft zwischen Arm und Reich noch größer wird.
Und das beschränkt sich, wenn wir jetzt wieder zurück zu Ihrem Buch kommen, Heilswissenschaft auch, ne? Also wenn diese Verheißungen der Welt sozusagen gemacht werden, ist es nicht auch dann nur für die, die es sich leisten können?
Zunächst mal. Also irgendwann werden solche Technologien dann auch preiswerter und sie werden dann auch über die ganze Welt verteilt. Aber klar, zunächst einmal neue Technologien sind sehr teuer, weil sehr viel an Investitionen da reingeflossen ist und weil man eben auch den Markt hat. Und das heißt, zunächst einmal werden die wohlhabenden Länder davon profitieren und die anderen Länder später. Ja.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live. Am Freitagvormittag zu Gast Urban Wiesing, der Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen und Autor des Buchs Heilswissenschaften. Darin geht es um die Verheißungen der modernen Medizin, Big Data und genetische Veränderung, molekular, aber ganz viel anderes auch nochmal und vor allem auch die Prognosen, die sich auf eine unbestimmte oder auch konkreten Zeitpunkt in der Zukunft beziehen, die wirken ja auch auf die Gegenwart und Sie haben da den Begriff Gegenwartsschrumpfung benutzt. Was meinen Sie genau damit?
Naja, interessanterweise ist unsere gegenwärtige Zeit nicht so wunderbar, weil wir jetzt in einer wunderbaren Zeit leben, sondern weil eine viel, viel bessere kommt. Ja, wir leben quasi in der Abschaffung unserer selbst und der Verbesserung unserer selbst. Und die Zukunft ist die Verheißung, nicht die Gegenwart. Das heißt, eigentlich ist unser ganzes Denken ja auf die Zukunft gerichtet, dann wird es besser sein, dann werden wir viel, viel älter werden, vielleicht unsterblich werden, vielleicht gibt es keinen Krebs mehr, wir können Krankheiten viel, viel besser behandeln. Und das würde ich mit dem Begriff, übrigens von Hermann Lübbe stammt, Gegenwartsschrumpfung bezeichnen. Im Grunde leben wir im Advent und gucken eigentlich nur auf Weihnachten, das bald kommt, nicht? Und nicht auf die Gegenwart.
Aber was macht das mit uns jetzt? Wir verkümmern da ja auch ein bisschen, oder?
So. Ja, ist die Frage, ist das ein gelingendes Leben, wenn man im Grunde nur auf die Zukunft hin lebt? die ja ungewiss ist und wo dann auch Versprechungen mit verbunden sind, die ich als unseriös bezeichnen würde. Ist das ein, ist die Frage, ist das ein gelingendes Leben oder soll man nicht sagen, ich lebe doch eigentlich jetzt und ich freue mich über Fortschritt, aber deswegen lebe ich doch nicht in der Zukunft und ignoriere das, was eigentlich jetzt ist.
Dann ist es ja unter philosophischen Gesichtspunkten betrachtet, ist es ja dann für die Gesellschaft und für die Menschen jetzt ist es ja hier ein Misserfolg oder?
Nein, es ist die Verabschiedung von der Gegenwart in mehrerlei Hinsicht. Erstens, was wir jetzt haben, ist deswegen so wunderbar, weil es in Zukunft was bringen wird. Nicht, weil es jetzt was bringen wird, sondern in Zukunft was bringen wird. Und zweitens, dieser Fortschritt, das kann man ja auch sehen in diesen Äußerungen dazu, in den Artikeln dazu, ist quasi gesetzmäßig. Das wird so kommen. Das ist wie eine Schiene. Ja, und da ist eine Lokomotive drauf. Und die Schiene hat nur eine Richtung. Es wird besser, besser, besser. Die Zukunft wird besser. Und das heißt ja im Grunde, wir können gar nicht mehr die Zukunft gestalten. Sondern die ist gestaltet. Und das Einzige, was wir nur machen können, die Klugen gehen auf die Lokomotive und feuern sie an und die Unklugen nörgeln. Ja, und sagen, ach, wieso? So, aber die Richtung der Zukunft ist vorgegeben. Das würde ich sagen, ist doch eine Entmündigung des Menschen, wenn wir die Zukunft gar nicht mehr gestalten können, sondern sie quasi gesetzmäßig vorgegeben ist und wir eigentlich nur den Gesetzmäßigkeiten folgen können.
Und wenn Sie das kritisieren, dann sind Sie einer derjenigen, der nörgelnd, der fast schon Nestbeschmutzer auch, oder?
Ja, der Gefahr unterliegt man, das ist keine Frage. Ich habe auch häufig Rückmeldungen gekriegt, die immer sagen, ja, aber es gibt doch Fortschritt, es gibt doch Fortschritt. Worauf ich sage, ja, das will ich ja auch nicht bezweifeln. Was ich ja nur interessant finde, ist die Geschichten, die man damit verbindet. Ich freue mich ja auch über einen Fortschritt, ich habe ja auch ein Handy und die neuesten Technologien. Aber was bedeutet das eigentlich für mich als Mensch, für die Entwicklung der Menschheit, für die Zukunft? Darum geht es mir. Nochmal, mir geht es um die Geschichten, die mit diesem Fortschritt verbunden sind.
Und ein Teil dieser Geschichte ist ja auch, ja, wenn wir uns alle anstrengen, dann klappt das. Und wenn es nicht klappt, haben wir uns zu wenig angestrengt.
Ja, ja.
Also das ist auch wieder, ich muss mitmachen im Rattenrennen sozusagen auch, sonst bin ich raus.
Ja, das kann man ganz genau beim Krebs sehen. Da hieß es immer wieder, wir befinden uns im War on Cancer, im Krieg gegen den Krebs. Und Krieg heißt, Leute, ihr müsst euch alle anstrengen. Also wer jetzt nicht mitmacht, das ist Fahnenflucht, Feigheit vor dem Feinde. Ja, also absolute Mobilisierung. Krieg heißt, jetzt gucken wir nicht rechts, jetzt gucken wir nicht links, wir gucken nur noch in eine Richtung, denn wir müssen den Feind besiegen. Das ist auch etwas, was die Perspektiven schrumpfen lässt. Ja, man kann gerade in Bezug auf Krebs, kann man ja viele Perspektiven einnehmen. Man kann auch viele Forschungsperspektiven einnehmen. Aber diese Metapher vom Krieg gegen den Krebs führt dazu, zu bündeln in eine Richtung und da geht es lang. Und wehe, ihr macht nicht mit. Das ist Feigheit vor dem Feinde.
Also gibt's dann, setzen sich dann die auch Wissenschaftler durch, die eine Linie dann vertreten? Also tut es dann nicht auch die Diversität ein bisschen verschmälern?
Ja, das ist eben bei der Forschungsförderung die Gefahr, ne? Dass diejenigen, die am meisten versprechen, dass es eben zu den großartigen Erfolgen kommen wird, dann auch das Geld bekommen. Nun weiß man, gerade bei Krebs gibt es wahrscheinlich über 200 Versprechungen im Laufe der letzten Jahrzehnte, wann er denn nun endlich geheilt wurde. Wie gesagt, die Zahl der Krebstoten steigt weltweit derzeit. Ja, das ist natürlich dann auch bei den Forschungsförderern eine Frage, wer am besten pokert und wer sagt, also hier ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolge haben in der Krebsbekämpfung. Und das engt sich dann häufig auf bestimmte Technologien ein.
Und Förderanträge, die dann dementsprechend viel versprechen, die haben bessere Chancen wie Wissenschaftler, die ein realistisches Bild, seriöses skizzieren.
Ja. Also wenn Sie in einem Forschungsantrag wirklich streng wissenschaftliche Prinzipien verfolgen und sagen, eigentlich weiß ich es nicht so genau, ich hoffe, es spricht einiges dafür, dann haben Sie weniger Chancen, als wenn Sie sagen, hier ist das erfolgsversprechende Prinzip und damit zeichnen sich wunderbare Technologien und wunderbare Erfolge ab. Ja, Das ist eben auch Teil des Antragsgeschäfts in der Wissenschaft.
Und auch wie sieht das aus? Das ist ja auch nicht mehr nur staatliche Förderung, sondern da sind ja auch ganz viele private Geldgeber da, jetzt von Zuckerberg bis hin zu den großen Tech-Firmen. Also da.
Das ist aber keine Förderung. Das ist immer ein Investment. Verstehen Sie, wenn der Staat etwas gibt, dann möchte er eine bestimmte Technologie, eine bestimmte Institution, eine bestimmte Universität, eine bestimmte wissenschaftliche Herangehensweise fördern. Wenn Zuckerberg das macht, ist das ein Investment. Der gibt Geld und das möchte er irgendwann gerne zurück und bitteschön noch ein bisschen mehr. Herr Zuckerberg muss ja auch von irgendwas leben. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, die Firmen kalkulieren den Einsatz von Kapital natürlich anhand der Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass sie es irgendwann zurückkriegen mit einem anständigen Gewinn.
Aber da müsste man doch mehr auf Seriosität dann achten, als jetzt hier windige Versprechen.
Ja, aber selbst die doch sehr rationale Wirtschaft und das Investment in Wirtschaft ist auch von bestimmten Vorstellungen über die Zukunft, bestimmten Ideen, bestimmten Programmen geprägt. Das ist auch nicht immer nur rein rational, sondern das ist dann auch eine Kalkulation. Wir haben die größten Hoffnungen und das hat auch oft was damit zu tun, wer es am besten verkauft.
Welche Vorschläge haben Sie da auch in Bezug auf Förderung, wenn man sich das ja auch im Medizinbereich immer mehr als Markt auch darstellt, dass sich Kliniken müssen sich selber tragen, Gewinn erwirtschaften und so, aber auch gerade was wissenschaftliche Forschung angeht mit der Förderlandschaft, wie könnte die besser gestaltet werden?
Wir haben leider im Augenblick in der Förderlandschaft das Prinzip, dass die Risiken sozialisiert werden, aber die Gewinne privatisiert werden. Wir sehen das ja jetzt auch. Ne? Pfizer verdient sich ja also mehr als eine goldene Nase daran und BioNTech auch. BioNTech ist massiv mit staatlichen Mitteln unterstützt worden. So, aber wo geht jetzt der Gewinn hin? Nicht in die staatlichen Mittel. Entschuldigung. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass der Staat nicht die Risiken übernimmt. Und wenn es da nichts wird, Pech gehabt, Geld ist weg. Aber wenn da was rauskommt, dann wandert der Gewinn in private Taschen. Da müssen wir meiner Meinung nach andere Strukturen der Wissenschaftsförderung haben.
Und zwar, indem jetzt hier der Bund bei CureVac quasi investiert und darüber dann vielleicht potenzielle Gewinne wieder zurückbekommen kann?
Nein, also ob der Bund jetzt nun Aktiengesellschaften kaufen soll und damit spekulieren soll, da hätte ich meine Bedenken. Das ist, glaube ich, nicht staatliche Aufgabe, in hochriskanten Aktiengesellschaften zu spekulieren. Nein, die Frage ist, in dem Augenblick, wo etwas mit Steuergeldern vorangetrieben wird, ob dann nicht eben ein bestimmter Anteil aus den Patenten dann auch wieder in die Steuergelder zurückkommt.
Und wenn Sie sich jetzt das Prozedere angucken, bei den Verhandlungen auch mit den großen Pharmafirmen BioNTech und Pfizer, was ist da Ihre Erkenntnis raus?
Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Pauschalkritik gegenüber der EU, dass sie da alles vermasselt hat. Pfizer ist anfangs mit horrenden Summen gekommen und hat gesagt, man will überhaupt gar keine Haftung übernehmen. Zu der Zeit war nicht klar, ob Pfizer-BioNTech der erste Impfstoff auf den Markt bringt oder eben andere. Insofern kann man es verstehen, dass die EU damals zurückhaltend war. Andere waren es nicht und haben auf Pfizer gesetzt, haben auch viel Geld gezahlt, auch mehr Geld gezahlt als die EU jetzt und haben eine höhere Impfquote. So, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt. Das heißt aber nicht, dass deswegen damals die Haltung der EU nur falsch war. Ich will da jetzt nichts beschönigen, aber da muss man mal wirklich sachlich gucken, war es gerechtfertigt, so zu entscheiden, damals ja oder nein. Wovor ich warne, ist diese berufsmäßige, notorische Besserwisserei im Nachhinein. Ja, im Nachhinein wissen wir auch, man hätte es anders machen können. Aber das heißt ja nicht, dass damals die Entscheidung, die unter Ungewissheit gefällt wurde, keiner wusste, wird denn jetzt tatsächlich BioNTech Pfizer der erste Impfstoff? Das heißt nicht, dass eben deswegen die damaligen Entscheidungen unter Unsicherheit unbedingt falsch gewesen sein müssen. Da sollte man ein bisschen differenzierter sein.
Aber Fakt ist, die verdienen sich alle jetzt eine goldene Nase, ja?
Ja. das kann man sagen. Selbst mit den Preisen, die jetzt deutlich geringer sind als die anfangs geforderten, werden sich diese Pharmafirmen sehr viel Geld verdienen, ja.
Wie ist es denn geregelt jetzt mit der Haftung oder wie sollte das denn auch sein? Oder wenn man sich anguckt, dass ein neuer Impfstoff ja noch keine Langzeitfolgen untersuchen, da können keine untersucht worden sein. Ne?
Naja, ich bin der Meinung, diejenigen, die das Geld verdienen, sollen auch die Haftung tragen und nicht andersrum. Also diejenigen, die bezahlen, sollen auch die Haftung tragen. Nein, das ist ja schon geregelt und ich glaube, dass da die Covid-19-Situation keine Ausnahmesituation werden sollte, dass auf einmal die üblichen Haftungen, die eine private Firma hat, jetzt ganz denen genommen wird und dem Steuerzahler aufgebürdet werden.
Welche Gefahren sehen Sie da überhaupt? Also
naja, die Gefahr ist in mehrerlei Hinsicht. Zunächst einmal, wir stehen massiv unter Druck. Das kann man auch verstehen. Wir haben ja alle mittlerweile den Lockdown satt. Okay, wir wollen jetzt endlich was anderes. Das kann man verstehen. Die Frage ist, lassen wir deswegen Medikamente schneller zu, ohne dass wir es wissen? Das würde bedeuten, dass wir dann eventuell Medikamente auf den Markt lassen, von denen wir nicht genau wissen, ob sie wirklich gut verträglich sind und vor allen Dingen, wo wir die unerwünschten Wirkungen nicht so gut kennen. Das ist die Frage. Wollen wir das Risiko eingehen? Ich neige dazu, zu sagen nein. Bevor etwas wirklich an die Leute gelassen wird, sollte es getestet sein. Alles andere würde auch das Vertrauen in das Impfen erheblich stören. Stellen Sie mal vor, wir hätten jetzt einen Impfstoff so schnell zugelassen, wie beispielsweise in Russland, und er wäre dann schlecht geworden. Ich glaube, dann hätte viele unerwünschte Wirkungen gehabt. Das hätte ja das System komplett zerstört. Nun muss man allerdings sagen, Treppenwitz der Geschichte, der russische Impfstoff ist nicht schlecht. Er zeigt sich jetzt, dass er ganz gut ist. Nur wie er damals zugelassen wurde, war nach meiner Einschätzung nicht richtig. Man hatte überhaupt keine vernünftigen Daten und hat ihn zugelassen. Und insofern finde ich es richtig, dass die EU das nicht gemacht hat. Auch wenn jetzt der russische Impfstoff, es sei den Russen gegönnt, sich als ganz gut herausstellt. Aber wie er auf den Markt gekommen ist, war meiner Meinung nach nicht zulässig.
Wie schauen Sie auf mögliche Privilegien für Geimpfte? Ein Impfpass und auch solche Sachen ist ja auch unter ethischen Gesichtspunkten sehr schwierig.
Ja, da muss man unterscheiden, solange wir uns in einer Priorisierungssituation befinden, wo eigentlich viele, viele möchten, aber noch nicht dran sind, ist eine Frage, was wir machen, und dann die Situation, wo eigentlich jeder könnte. So. Ich möchte mich mal auf die zweite Situation beziehen. Die Freiheit eines jeden, sich impfen zu lassen oder nicht, die möchte ich nicht in Zweifel stellen. Aber die Freiheit des Einzelnen endet da, wo ich andere gefährde. So, das ist ja auch nicht neu. Verstehen Sie, wir beide tragen eine Brille. Und wenn wir beide sagen würden, die wollen wir nicht tragen, warum auch immer, wir wollen auch keine Kontaktlinsen, dann dürfen wir nicht Auto fahren. So, das finde ich auch richtig. Wir haben die Freiheit, die Brille zu tragen, aber wir haben nicht die Freiheit, andere zu gefährden. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, wo genug Impfstoff vorhanden ist und Menschen sagen, ich will das nicht, dann finde ich es gerechtfertigt, wenn man zum Beispiel sagt, ja gut, dann kannst du eben bei bestimmten Arbeitsplätzen nicht mehr arbeiten, wo hochgefährdete Menschen sind. Deine Freiheit endet dort, wo andere gefährdet werden. Das Prinzip ist nicht neu. Und ich sehe nicht ein, warum man das jetzt bei Covid-19 ändern sollte.
Auch bei so privaten Geschichten, jeder Restaurantbesitzer kann dann sagen, ich lasse nur Geimpfte rein?
Ja, in dem Augenblick, wo er ein Argument hat, dass andere gefährdet werden, ja. Einfach nur zu sagen, weil mir das nicht passt oder weil ich finde, das ist blöd, dass du ein Impfgegner bist, das wäre kein überzeugendes Argument. Aber wenn zum Beispiel eine Airline sagen kann, langer Flug, Europa, Australien, ihr seid so und so viele Stunden auf ziemlich engen Raum zusammen. Und wenn sich jemand weigert, sich zu impfen oder auch dann noch weigert, getestet zu werden, ob er positiv ist, dann möchten wir das nicht, weil du andere Menschen gefährdest. Das, finde ich, ist eine legitime Argumentation.
Okay, vielen Dank, Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen und Autor des Buchs Heilswissenschaft. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke auch.